So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur ersten Sitzung im Jahr 2026, welches aber gleichzeitig die 15. Sitzung des Ausschusses für Sport und Ehrenamt ist. Ich begrüße alle ganz, ganz herzlich, wünsche allen natürlich besonders Gesundes und gerade in dieser Zeit Gesundes und vor allen Dingen natürlich auch erfolgreiches Jahr in unserer Zusammenarbeit und unserem gemeinsamen Bestreben für den Sport und auch das Ehrenamt. Ich möchte einmal darauf hinweisen, dass auch diese Sitzung öffentlich ist. Und wir haben natürlich wieder Gäste da. Aus dem Bundeskanzleramt steht uns die Staatsministerin Frau Dr. Christiane Schenderlein für circa eine Stunde zur Verfügung, weil sie dann wieder ins Plenum geht. Dann haben wir sitzungsbegleitend den Referatsleiter Herrn Dr. Spitzer aus dem Kanzleramt. Ich glaube, wir haben noch einen Referatsleiter Herrn Dr. Ehrentraut. Frau Dr. Kibbele wird noch später dazukommen. Und ich begrüße auch alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie dabei haben. Dann haben wir neben dem Kanzleramt auch als Ressortvertreter vom Bundesministerium für Wohn-, Stadtentwicklung und Bauwesen den Referatsleiter Matthias Mädchen. Hier auch Ihnen ein herzliches Willkommen und natürlich begrüße ich auch alle Ressort- und Ländervertreter und alle, die sich zugeschaltet haben. Ich möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, man kann unserer Sitzung immer auch online folgen und sie einen Tag später auch in der Mediathek noch mal nachschauen, also auch die Tage danach, aber ab einem Tag später dann nachschauen. Und ich begrüße an dieser Stelle auch noch mal die Kollegin Nicole Gohlke, die ganz begeistert ist von unserem Ausschuss und deshalb heute als stellvertretendes Mitglied von ihrer Fraktion benannt wurde. So, dann habe ich, glaube ich, jetzt auch alle gebührend begrüßt und darf den Top 1 aufrufen. Da widmen wir uns der Situation des Schwimmsports und des Schwimmunterrichts in Deutschland. Und ich darf vielleicht vorweg sagen, Schwimmen ist eine ganz großartige Sache. Ich glaube, da wird mir niemand widersprechen. Schwimmen kann ganz viel Spaß machen und ist vor allen Dingen für alle Altersgruppen ein tolles Angebot sein, wirklich in jedem Alter. Aber Schwimmen ist eben auch überlebensnotwendig mitunter. Und dazu werden wir sicherlich heute noch einiges hören. Wir sehen das aber, und das behandeln wir hier auch im Bundestag durchaus, dass es doch jedes Jahr eine beträchtliche Anzahl von tödlichen Unfällen gibt. Und das liegt eben zum Teil auch daran, dass die Schwimmfähigkeit nicht ausreicht, weil man sich nicht aus einer Notsituation retten oder eben nicht lang genug über Wasser halten kann, bis Helfer womöglich dann doch aufmerksam werden oder eingreifen können. Und deswegen ist es eben doch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und schließlich ist es auch eine olympische und paralympische Sportart, in denen unsere Athletinnen und Athleten auf internationaler Ebene um Medaillen kämpfen. Und wie sagen wir so schön, ohne Breite keine Spitze. Ohne Kinder, die schwimmen lernen, keine späteren Medaillengewinnerinnen und Gewinner. So, es ist also nur folgerichtig, dass auf der 22. Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes Anfang Dezember letzten Jahres offenbar auch mit einer großen Mehrheit ein Antrag des Deutschen Schwimmverbandes angenommen wurde. Und Ziel ist es, die Schwimmfähigkeit von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu verbessern. Und dafür muss eben auch die notwendige Infrastruktur bereitgestellt werden. Das heißt, Schwimmhallen muss es überhaupt geben und sie müssen eben auch erreichbar sein. Und für den Schwimmunterricht muss ausreichend Wasserzeit vorhanden sein. Und hier sollen Bund, Länder und Kommunen gemeinsam Verantwortung übernehmen und zusammen auch mit Betreibern und Nutzern der Bäder einen flächendeckenden Schwimmbadplan für Deutschland erstellen, so der Aufruf des DSV. Und ich freue mich deshalb natürlich noch mal besonders, dass wir zum heutigen Tagesordnungspunkt unter anderem mit den Initianten des Antrags diskutieren können. Ich begrüße vom Deutschen Schwimmverband den Präsidenten David Profit. Beides richtig. Man zögert ein wenig, ob man das so aussprechen soll. Dann den Vorstandsvorsitzenden Jan Pommer und den ersten Vorsitzenden der Deutschen Schwimmjugend, Uwe Herrmann. Herzlich willkommen. und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, allen gut bekannt als DLRG, ist eine der größten Organisationen, die im und am Wasser für Sicherheit sorgt, für uns alle immer da ist und im Fall der Fälle auch Leben rettet. Und ich freue mich, dass die Präsidentin Ute Vogt und die Generalsekretärin Tanja Larsson heute hier sind. Ihre Stellungnahmen, das sage ich gleich dazu, wurden als Ausschussdrucksachen verteilt, sind also bei allen auch angekommen. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann gleich bei Ihnen. Wir haben, wie ich Ihnen auch schon vorab oder wie Ihnen auch schon vorab ja mitgeteilt wurde, als Ausschuss gesagt, dass wir die Perspektive der Schwimmjugend auch noch mal besonders betrachten wollen und dass wir Ihnen deshalb zweimal 5 Minuten Redezeit geben. Aber bitte behalten Sie die Redezeit natürlich im Auge. Also wenn Sie 7 Minuten reden, haben die anderen nachher weniger. Dann wird hart gekürzt. Nein, wir achten hier ein bisschen auf die Zeit natürlich. Wir beginnen jetzt mit Herrn Proffitt oder Herrn Pommer, DSV, für 5 Minuten. Bitte schön.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Frau Staatsministerin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich fange mit einem Dank an in dreifacher Hinsicht. Der erste Dank ist natürlich die Einladung, aber der zweite ist, dass Sie sich dieses wichtigen Thema Schwimmenlernen annehmen. Und ich denke, wir können hier nicht sitzen, ohne allen Abgeordneten zu danken, die dazu beigetragen haben, dass die Förderung für Schwimmbäder und auch die Förderung für das Schwimmenlernen in diesen schwierigen haushaltspolitischen Zeiten eine besondere Priorität erhalten hat. Das ist eine große Leistung in der Politik und da sind wir sehr, sehr dankbar, dass das so passiert ist. Ich möchte Sie als Präsident des Deutschen Schwimmverbandes und auch als Vorsitzender eines großen Schwimmvereins, der 5.600 Mitglieder hat und 1.000 Kinder in seinen Schwimmkursen hat jedes Jahr, gerne mitnehmen ins Freibad. Und ich denke, Sie haben alle Ihre Erinnerungen an die Zeit im Freibad. Und die Frage ist, werden die Kinder, die heute aufwachsen, auch diese Erinnerung haben, werden die auch das Wasser entdecken und werden die auch die Möglichkeit haben, schwimmen zu lernen? Die Erinnerung an das Warten am Beckenrand, an die Wasserrutsche, das 3-Meter-Brett, die Pommes, den Chlorgeruch in der Luft. Und für uns waren in unserer Kindheit, denke ich, diese Erfahrung ziemlich selbstverständlich. Das ist heute nicht mehr so. Die Studienlage sagt uns, dass fast 60% der Kinder nicht mehr die Grundschule als sichere Schwimmer verlässt. Und das ist immer so eine abstrakte Zahl. Es sind 500.000 pro Legislatur und 2 Millionen, 500.000 pro Jahr und 2 Millionen im Jahr, in der Legislatur. Und das bedeutet, dass viele Kinder für das, was für ein Ort von Freiheit und Freude und sozialem Miteinander ist, nämlich die Bäder, dass das nicht mehr die Realität ist, sondern im schlimmsten Fall aus dem Nichtkönnen von Schwimmen Lebensgefahr entsteht. Die Situation ist nicht unabänderlich, sondern wir können daran was tun, aber wir dürfen nicht bei der Analyse stehen bleiben. Das ist häufig in der Diskussion der Fall, dass alle genau wissen, warum das so problematisch ist, sondern wir müssen gucken, was ist die Möglichkeit, um eine wichtige Sache zu ändern, nämlich Deutschland ist kein sicheres Land sicherer Schwimmerinnen und Schwimmer mehr. Und das verdeckt vielleicht der internationale Erfolg und die Medaillen unserer Aktiven in den letzten Jahren und auch übrigens im Rettungssport sind wir sehr erfolgreich als Deutschland. Aber ja, die sind auch wichtig, die schaffen auch Vorbilder und begeistern. Aber wir dürfen den Blick nicht auf das Fundament verstellen. Sie haben es gesagt, ohne Breite keine Spitze an der Stelle. Wir verfolgen daher im Einklang mit den Zielen der Bäderallianz die Vision, dass bis 2035 jedes Kind in Deutschland nach der Grundschule sicher schwimmen kann. Das ist keine Utopie, das ist machbar. Und wir haben Schwimmenlernen bei uns im Verband zur Chefsache gemacht und bitten Sie auch, das Thema Schwimmenlernen zur Chef- und Chefin-Sache zu machen. Wir sind ein Verband, der in all seinen Facetten Schwimmen verantwortet. Beim Schwimmenlernen bis zum olympischen Spitzensport bringen wir Erfahrung, belastbare Daten und neue Ansätze mit. Und wir wollen aber nicht nur als Akteur, sondern als Verband, der Standards setzt, Qualität definiert und Schwimmenlernen voranbringt, sondern wir denken, dass wir in der Breite gemeinsam dieses wichtige Thema annehmen müssen. Einen besonderen Fokus haben wir vielleicht, den andere nicht so stark haben. Wir sind alle dafür, dass Olympia 2040 nach Deutschland kommt. Diejenigen, die da die Erfolge für Deutschland einbringen sollen. Und vor allem im Schwimmen haben wir die meisten Medaillenchancen. Das sind die heute 5- bis 6-Jährigen. Das heißt, es wird sehr davon abhängen, dass wir für die einen Rahmen schaffen, der Schwimmenlernen fördert und begeistert. Ich sehe die Uhr, aber wir haben es uns so aufgeteilt, dass ich dann auch gleich an den Hermann abgebe und dann auch nochmal weitermache. Also ich hoffe, dass ich gleich wieder auf 5 Minuten springen darf. Erster Punkt, den wir vorschlagen wollen, weil es ist, hatte gesagt, wir brauchen konkrete Vorschläge und nicht so stark die Problemanalyse, die ist uns, glaube ich, allen klar. Unser erster Vorschlag ist, dass sich der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung dem deutschen Schwimmbadplan anschließen und sagen, das ist also ein dauerhaftes Ziel der Politik für die nächsten 15 Jahre durch eine Beschlussfassung. Es braucht nicht nur den Beschluss und eine Willenserklärung, das kennen wir aus vielen Parlamenten, sondern wir schlagen vor, dass es ein übergeordnetes Gremium aus Politik, Verwaltung, Fachpraxis und den Sportverbänden gibt, um da Verantwortung zu bündeln und auch Absprachen treffen zu können. Zweitens, Schwimmlernen muss für alle greifbar werden. Wir brauchen einen bundesweiten, leicht zugänglichen Marktplatz, eine zentral digitale Anlaufstelle für Schwimmlernen, der diejenigen, die Schwimmen anbieten, diejenigen, die Schwimmkurse suchen, aber auch diejenigen, die auch in die Ausbildung beim Schwimmlernen gehen wollen, zusammenbringt mit sehr vielen Informationen, die Möglichkeit, einen solchen Marktplatz zu schaffen, eine digitale zentrale Plattform zu schaffen, ergibt sich über die 20 Millionen, die sie zur Verfügung gestellt haben für Schwimmlernen. Brauchen wir nicht die ganzen 20 Millionen, aber es ist die Möglichkeit, hier an der Stelle was sehr Wahrnehmbares und sehr Wirksames zu schaffen. Drittens, wir müssen Qualität sichern durch bundesweit einheitliche Standards und regelmäßige Qualifizierung. An der Stelle möchte ich gerne an Uwe Herrmann von der Deutschen Schwimmjugend abgeben.
Vielen Dank. Eingangs ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Fachangestellter für Bäderbetriebe, also ein klassischer Bademeister. Oh, Entschuldigung. Das ist bei uns Familienunternehmen. Mein Papa hat das auch schon 40 Jahre lang gemacht. Mein älterer Bruder auch. Ich bin Schwimmtrainer und auch Schwimmlehrer. Ich arbeite also jeden Tag an der Basis und ich kann ganz stolz von mir behaupten, dass ich bis auf Weihnachten und Silvester auch jeden Tag im Schwimmbad bin. Und dort sieht man dann natürlich, was Phase ist. Und wir müssen Qualität sichern, wie Herr Profit schon sagte. Das bedeutet natürlich, dass ein Schwimmkurs möglich sein muss für alle Familien und auch für alle Kinder. Sowohl von der räumlichen Nähe her, als auch von den finanziellen Belastungen, was so ein Schwimmkurs kostet, dass alle Kinder und alle Jugendlichen eine Teilhabe möglich gemacht bekommen. Es muss einheitliche Lernziele und klare Kompetenzstufen geben. Also, dass es ein gewisses Niveau in der Schwimmausbildung gibt und nicht, dass jeder oder jede glaubt, naja, jetzt habe ich hier ein Schwimmbad in der Nähe, ich biete jetzt Schwimmkurse an, ohne eine Qualität zu sichern, damit die Kinder am Ende mit ihrem Seepferdchen und danach dann auch weitergehend mit dem Bronzeabzeichen als sicherer Schwimmer dann dementsprechend gelten. Ohne qualifizierte Fachkräfte wird dieses Angebot jedoch wirkungslos sein. 87% der Eltern fordern regelmäßige Schulungen und möchten auch gerne sehen, ob eine Schwimmschule oder ein Schwimmverein ordentlich ausbildet. Dafür gibt es aber bislang kein verbindliches System. Qualifizierung ist also kein Kostenfaktor, sie ist ein Kapazitätshebel. Der Deutsche Schwimmverband hat hierfür konkrete Konzepte entwickelt mit einem modernen digitalen Ausbildungssystem, das bundesweit eingesetzt werden kann und könnte. Viertens, und das ist ein ganz wichtiges Thema, wir müssen die Schulen stärken, ohne sie zu überlasten. Wie Herr Profit am Eingang sagte, früher war es eigentlich normal, dass man in der Schule Schwimmen lernt. Ich komme aus Wetzlar, wir haben in Wetzlar ein eigenes Programm und bieten zusätzlich zum Schwimmunterricht Schwimmkurse an, damit die Kinder am Ende in der 4. Klasse, wenn der Schulschwimmunterricht losgeht, schwimmen können. Aktuell ist es so, dass sehr, sehr viele Kinder, mehr als 50%, in der 3. Klasse nicht schwimmen können und natürlich dann die Schwimmlehrer in der Schule, also im klassischen Schulschwimmunterricht, Probleme haben, diesen ganzen Nichtschwimmern erstmal die Wassergewöhnung beizubringen, um dann noch in die Schwimmausbildung zu gehen. Also da müssen wir in den Schulen unbedingt dafür sorgen, dass wir da mehr werden. Und das klappt nur, wenn wir auch in den Bädern, in den Vereinen und in privaten Schwimmschulen Schwimmlehrer ausbilden. Schule bleibt natürlich wichtig, aber sie braucht Ergänzung und Entlastung durch ein trägerübergreifendes System, das dort wirkt, wo Kinder heute real schwimmen lernen. Der Ganztag bietet hier eine große Chance, die wir gemeinsam mit unseren Vereinen nutzen wollen. Fünftens, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, ist die Infrastruktur sichern und Wirkungen sichtbar machen. Schwimmen lernen scheitert dort, wo Wasserfläche fehlt. Und über den goldenen Sportstättenbau in den 60er und 70er Jahren hatten wir sehr, sehr viele Schwimmbäder. In den letzten Jahren sind da deutlich weniger geworden. Wir müssen also mit unserem deutschen Schwimmbadplan zeigen, wie Sanierung, Neubau und Nutzung langfristig gesichert werden kann. Und den gilt es dementsprechend umzusetzen. Gleichzeitig gilt, was nicht sichtbar ist, gerät aus dem Fokus. Wir dokumentieren bei Kindern durch die Kinderärzte sehr genau ihre Entwicklung. Warum nicht das Ganze auch beim Thema Schwimmen? Obwohl diese Fähigkeit im Zweifel über Leben und Tod entscheidet. Und warum nutzen wir nicht, ähnlich wie bei PISA, nationale Vergleichsdaten, um Fortschritte messbar zu machen? Wir empfehlen, Schwimmenlernen in diesem Kontext zu thematisieren.
Ich darf zusammenfassen, Schwimmenlernen ist in unserer Wahrnehmung kein Puzzle mit fehlenden Teilen, sondern die Teile liegen auf dem Tisch. Es kommt darauf an, sie zusammenzubringen. Das möglichst in einem verbindlichen Rahmen, nämlich dieser verbindliche Rahmen, der fehlt. Der Rahmen entsteht durch klare Koordination, ein gemeinsames System an Standards, qualifizierte Fachkräfte, verlässliche Infrastruktur und ein Monitoring, das Wirkung sichtbar macht. Als Deutscher Schwimmverband bringen wir uns da gerne mit Verantwortung, Erfahrung und konkreten Lösungsansätzen in diesen Prozess ein. Und ich denke, am allerliebsten auch mit unserem Partnerverband der DLRG. Schwimmenlernen kann niemand allein sichern. Und wenn der Rahmen politisch getragen wird und gemeinsam umgesetzt wird, haben wir die Chance, unser großes Ziel zu erreichen, dass in 10 Jahren jedes Kind, das die Grundschule verlässt, sicher schwimmen kann. Vielen herzlichen Dank.
Herr Profit, Herr Herrmann, vielen Dank. Dann gehen wir über zur DLRG. Frau Vogt, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Staatsministerin, sehr verehrte Abgeordnete. Ich will mich zu Beginn auch dem Dank nochmal anschließen, der bereits formuliert worden ist, nicht nur für die Einladung, sondern vor allem dafür, dass sowohl das Parlament als auch die Bundesregierung gestartet sind, gleich auch mit einem Sportstättenprogramm, das ausdrücklich auch die Bäder nochmal erwähnt. Das ist nicht unwichtig, weil Bäder oft hinten runterfallen, weil sie eben viel teurer sind, nicht nur in der Investition, sondern im Betrieb. Das ist ein sehr positives, war für uns ein sehr positives Signal und auch das Programm, was der Haushaltsausschuss jetzt auf den Weg gebracht hat und wo sicher auch der Sport und Ausschuss für Sport und Ehrenamt entsprechend dahinter war. Dieses Deutschland lernt Schwimmen Programm ist sicherlich auch etwas, was uns auch als Praktikerinnen und Praktiker da sehr weiterhilft. Schwimmen ist eine Kulturtechnik, wie das Lesen, das Schreiben und das Rechnen. Das ist der Grund, warum das Schwimmenlernen auch in den Lehrplänen steht und an sich vorgesehen ist, auch in allen Bundesländern, dass Kinder, wenn sie die Grundschule verlassen, schwimmen können. Und heute ist es so, die Zahlen sind schon mal erwähnt worden, 20% der Grundschüler verlassen die Schule als Nichtschwimmer und weitere 40% können zumindest nicht sicher schwimmen, wenn sie aus der Grundschule kommen. Und das ist eine ganz wichtige Information, die Sie gerne auch weitertragen an die Eltern. Ein Seepferdchen ist ein toller Einstieg, aber ist keinesfalls sicheres Schwimmen. Das sichere Schwimmen kann man dann, wenn man das Schwimmabzeichen Bronze hat. Also das ist das, was wir früher Freischwimmer genannt haben. Das Problem ist bekannt. Es findet in vielen Grundschulen eben kein Schwimmunterricht statt, weil die Wasserflächen fehlen. Und der Bedarf ist riesig. Wir haben in der DLRG rund 2000 Ortsgruppen, die in der Regel Schwimmunterricht erteilen. Es gibt kaum eine Ortsgruppe, die keine Warteliste hat. Also alle haben lange Wartelisten. Und wir müssen einfach konstatieren, dass unsere gemeinsamen Anstrengungen tatsächlich auch als Ehrenamtler in dem Bereich nicht auffangen können, was in den Schulen nicht geleistet wird. Ein besonderes Augenmerk will ich deshalb auch mal richten auf die Kinder aus Familien, in denen weniger Finanzmittel zur Verfügung stehen. Ich glaube, Schwimmen ist jetzt nicht so ein super teurer Sport, aber es ist auch eine Frage von Bildung und von Bildungszugang, ob ich das Schwimmen als eine wichtige Technik anerkenne. Und wir haben erhoben, dass bei den Familien bis zu 2.500 Euro Einkommen tatsächlich 50% der Kinder nicht schwimmen können, also Nettoeinkommen unter 2.500. Da kann die Hälfte der Kinder aus diesen Haushalten nicht schwimmen. Wenn Sie die Haushalte mit einem Nettoeinkommen über 4.000 Euro anschauen, dann sind es nur noch 12% der Kinder, die keine Schwimmfähigkeit haben. Also es hängt schon auch tatsächlich davon ab, ob Eltern das als ein wichtiges Thema selbst kennen und dann auch umsetzen können. Deshalb ist unser Fokus so stark auf die Schulen, weil die Schulen erreichen eben alle Kinder und haben dadurch einen anderen Zugang. Wir wünschen uns als DLRG, wenn Sie die Sportstättenprogramme umsetzen, aber auch natürlich, wenn noch weitere Programme kommen, dass es ein stärkeres Hand-in-Hand-Arbeiten gibt von Bund, Ländern und Kommunen. Wir haben bei uns Ortsgruppen, die fahren über eine Stunde mit den Kindern, damit sie überhaupt Ausbildungen leisten können und Kurse geben können. Und wir brauchen tatsächlich eine flächendeckende Erfassung. Wo sind die Grundschulen? Wo sind die Bäder? Und wie schaffen wir es, dass jede Grundschule in erreichbarer Nähe ein Bad zur Ausbildung zur Verfügung hat? Da kann man Bäder, die Hotels zum Beispiel haben, manchmal sogar mit einbeziehen. Da kann man aber auch gemeinsame Badzentren bilden, dass eine kommunale Gemeinschaft gebildet wird, so wie wir interkommunale Gewerbegebiete haben, könnte es auch ein interkommunales Schwimmzentrum geben. Aber wir brauchen hier die Zusammenarbeit aller Ebenen, weil die Kommunen das alleine nicht schaffen und weil ich es auch schwierig finde, wenn dann nur die, die wohlhabend sind, zugreifen können und bei den anderen bleibt eine leere Fläche, insbesondere im ländlichen Raum. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr, dass wir in dieser Anhörung diese Fragen wieder an die Öffentlichkeit bringen und mit Ihnen vertiefen dürfen. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank. Auch als ehemalige Kollegin, das habe ich ja ganz vergessen noch zu sagen, kennen Sie ja auch den Bundestag ganz gut. Wir gehen jetzt direkt über in eine Frage-Antwort-Runde mit den Abgeordneten und ihm jeweils. Ich möchte nur darauf hinweisen, die Fraktionen haben unterschiedliche Minutenkontingente, je nach Größe. Und wichtig ist zu beachten, dass Fragen und Antworten innerhalb dieses Kontingents dann immer weiterläuft. Darauf muss man ein bisschen achten, falls auch andere noch gefragt wurden, dass auch andere Antworten noch möglich sind. So, wir starten mit der Unionsfraktion. Bitte schön, Stier.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Staatsministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren Sachverständige. Ich will mich bedanken erstmal für Ihre Eingangsstatements und will auch im Namen unserer Fraktion all denen, die wir hier noch nicht gesehen haben, ein frohes, neues, gesundes Jahr wünschen, vor allen Dingen mit der Fähigkeit, dass wir alle im Bad nicht untergehen, heute passend zum Thema. Und insofern danke ich erstmal für Ihre Vorträge. Wenn ich auch noch mal kurz mit den guten Sachen anfange, dann freut mich das schon, dass wir doch einiges in den ersten Monaten hier auch, will das auch noch mal feststellen, erreicht haben mit dem Bäderprogramm. Das sprachen Sie an. Als Sachsen-Anhalter freue ich mich besonders und bin auch dem Schwimmverband dankbar, dass wir sagen, Schwimmzentrum Magdeburg bringen wir auf den Weg. Lukas Mertens hat uns ja erfreut. Also das sind mal die positiven Dinge. Und gleichzeitig wissen wir jetzt schon, wenn ich alleine meinen Wahlkreis nehme, drei große Städte, drei Anträge auf dem Hallenbad. Die Wünsche werden wir nicht alle auch vom Bund erfüllen können. Das können wir heute schon sagen. Insofern hat mich eingangs Ihre Auflistung, dass wir 60% eigentlich Jugendliche haben, die nicht gut schwimmen können, erschrocken. Das muss ich so sagen. Und ich würde jetzt mal auch zu meinen Fragen kommen. Sie haben das schon angesprochen. Bildung und die Länder im Schulunterricht. Eigentlich hätten wir die heute wahrscheinlich mit hier haben müssen, die Bildungsministerkonferenz, weil wir ja da auch nur bedingt Einfluss haben. Ich würde vielleicht mal beide Fragen, DLRG und auch dem Schwimmverband, wenn wir wissen, die Länder müssen mit ins Boot. Wo klappt es denn in unserer Bundesrepublik aus Ihrer Sicht am besten und wo klappt es vielleicht nicht so gut, wenn wir mal die Bundesländer vergleichen? Ich würde auch die Frage mal stellen, schwimmen lernen kann man nicht nur im Winter und im Hallenbad. Wie ist denn das Verhältnis im Freien und im, in der Schwimmhalle. Können Sie dazu eine Aussage treffen? Ich würde auch noch mal fragen, wenn die Schwimmfähigkeit nur bei knapp 60% ist und das ein dramatischer Befund ist, wie ist denn die Situation in Deutschland auch im internationalen Vergleich und von welchem Land könnten wir vielleicht auch lernen, besser zu werden? Ja, vielleicht erst mal so viel. Wie gesagt, für mich war das als junger Mensch normal, dass ich in der Schule schwimmen gelernt habe. Aber ich glaube, da müssen wir an Bildung vielleicht auch an die Bundesländer noch mal mit ran. Das wäre jetzt erstmal meine ersten Fragen. Vielleicht beide Organisationen, mal DLRG und auch der Schwimmverband dazu.
Wer möchte zuerst?
Ja, ich kann mal einsteigen. Also was wir jetzt, ich habe jetzt nicht alle Bundesländer parat. Ich weiß aber, dass zum Beispiel das in Hamburg ganz gut funktioniert. Die haben inzwischen eine recht gute Abdeckung erreichen können. Es gibt auch in Baden-Württemberg jetzt neue Programme und es gab vor allem nach Corona da auch sehr wirkungsvolle Programme, die durchaus geholfen haben. Aber insgesamt muss man sagen, in den ländlichen Räumen ist in allen Bundesländern tatsächlich ein Problem. Deshalb ist vielleicht auch Hamburg leichter dran, weil das halt doch eher ein Stadtstaat ist. Wir haben es tatsächlich vor allem in den ländlichen Räumen sehr, sehr schwer, ausreichend Badkapazitäten zu finden. Wir präferieren natürlich für die Ausbildung Hallenbäder. Ich will ausdrücklich sagen, es geht jetzt bei der DLRG, aber auch beim DSV ja nicht alleine um die Ausbildung von Kindern. Das steht auf jeden Fall im Vordergrund, Kinder und Jugendliche. Aber es geht auch bei uns zum Beispiel um die Ausbildung von Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer, die wir dann im Sommer an den Bädern und an der Küste brauchen. Schwimmen im Freien. Klar, also das Freibad ist natürlich ein Ausbildungsort, den kann man im Sommer nutzen, keine Frage. Schwieriger ist es tatsächlich am See oder an der Küste. Wir haben teilweise Kurse auch in den Freigewässern, aber das ist vor allem für Kinder ganz schwierig. Und wenn sie zum Beispiel mit Neopren schwimmen, dann lernen sie das nicht richtig, weil der Neoprenanzug gibt Auftrieb und das hat dann auch keinen Zweck, auch wenn es gut aussieht. Also das waren, glaube ich, international, muss ich zugeben, habe ich jetzt nicht den Überblick, wie es in anderen Ländern im Moment sich darstellt. Aber das wissen vielleicht die Kollegen.
Herr Profit, bitteschön.
Ja, Freibad ist vielleicht als Ergänzung deshalb ein schwieriger Ort, aber es ist ein großer Ausbildungsort, weil da regnet es ab und zu und dann wird es kalt im Sommer und dann sagen die Eltern, das kann mein Kind nicht. Also wir arbeiten jetzt gerade an einem Freibad, an einer Idee, ein überdachtes Lehrschwimmbecken zu haben, wo man auch mal die Türen zumachen kann, damit es für die Kinder dann verlässlich ist. Also das ist nicht so teuer wie eine Lehrschwimmhalle, aber solche Modelle, die sehr pragmatisch sind, die entstehen auch gerade. Zu der, vielleicht gerade noch zum Verhältnis, hat ein Verhältnis gefordert, das ist natürlich schwierig zu bilden, Verhältnisse. Wir fahren solche Hybrid zwischen der Lehrschwimmhalle und dem Freibad und wechseln dann auch je nach Wetter. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man diese Möglichkeit hat. Ja. Uwe Herrmann würde was sagen zu einem positiven Beispiel in Europa für Schwimmen lernen. Ich kann auch vielleicht noch ergänzen zu Hamburg. Hamburg ist deshalb auch sehr erfolgreich, weil die Ausbildung aus den Schulen rausgenommen haben und an die Bädergesellschaft gegeben haben. Das heißt, die Bäder machen die Ausbildung, Schule ist ein Stück weit entlastet und das Defizit bei den Bädern sinkt dadurch auch erheblich. Das ist ein Modell für Städte. Köln macht das ähnlich. Aber es ist kein Modell für den ländlichen Raum. Da braucht man eher runde Tische und eine Abstimmung. Und Sie haben ja unsere Stellungnahme gesehen, unser Mittelpunkt an der Stelle sind eigentlich die Schulen. Dass wir in den Schulen dann auch in Zeugnissen schreiben, kann schwimmen, kann nicht schwimmen und wir einen Überblick haben, wer fehlt uns eigentlich noch, dass man da auch mit den Vereinen und den Schulen gemeinsam nach pragmatischen Lösungen suchen kann. Pragmatische Lösung ist das, was, glaube ich, an der Stelle hilft, damit wir wirklich gut vorankommen. Aber die pragmatischen Lösungen brauchen eben auch eine Struktur und auch eine Anregung, die in den ländlichen Raum reinstrahlen kann.
Vielen Dank. zu der Frage Freibad. Generell das Thema Schwimmen lernen hängt mit der Wassertemperatur zusammen. Das haben wir nach der Corona-Pandemie in der Energiekrise festgestellt. Wenn die Temperaturen in den Bädern runtergehen, gerade die kleinen Kinder, die dann damit dabei sind, die deutlich weniger Unterhautfettgewebe haben als ich vielleicht, die frieren dann doch schon sehr schnell aus. Und dann ist es nicht so gut, mit den Kindern dort im Hallenbad zu üben. Und auf Ihre Frage, was andere Länder so machen. Ich durfte vor 2 Jahren in Chomala in Lettland sein, bei einem Kongress vom Europäischen Schwimmverband, wo europäische Schwimmnationen ihre Schwimmprogramme vorgestellt haben. Da ist vor allem Ungarn zu nennen. Ungarn investiert eine enorme Summe in Busfahrer, in eigene Busse. Der ungarische Schwimmverband hat 50 eigene Busse angeschafft, um Kinder und Jugendlichen tagtäglich von ihren Wohnorten und von ihren Schulen in die Orte zu bringen, wo Schwimmbäder sind. Die haben extrem viele Schwimmlehrer und Schwimmlehrerinnen mit eingestellt, die dann diese Schwimmunterrichte dann auch dementsprechend begleiten und die Kinder danach dann auch wieder zurück an ihren Wohnort bzw. in die Schule bringen. Das läuft dann immer über Phasen, also es ist dann ein 4-Wochen-Kurs oder ein 6-Wochen-Kurs, wo das dann auch tagtäglich dann passiert, um den Lernerfolg zu sichern. Und sie haben sehr, sehr viele ehemalige Spitzensportler in dieses Projekt mit reingenommen. Die sind alle angestellt dann beim ungarischen Schwimmverband, die diese Projekte begleiten und im Prinzip als Galionsfiguren, wir haben es eben gehört, die Spitze aus der Breite, das Ganze dann mit vorantreiben. Aber das ist natürlich mit einem enormen Kostenzuschuss verbunden, kann aber sehr gut funktionieren, wenn man die Wasserflächen hat, beziehungsweise die Kinder zu den Wasserflächen bringt.
Ganz kurze Nachfrage, wenn wir die halbe Minute noch nutzen wollen. Ja, Schulen, zentraler Lernort nochmal in den Schwimmverband. Woran liegt es denn überhaupt, dass wir die Rolle eingebüßt haben, wenn wir sagen, im Schwimmunterricht ist die Schwimmstunde drin und die Kinder verlassen die Schule?
Kein Blaming der Länder, aber wir haben aus vielen Gründen verbindliche Vorgaben im Lehrplan, die nicht umgesetzt werden und auch nicht durchgesetzt werden können. Und zumindest meinen das die Länder in der Struktur. Und darum kümmern sich Länder aus unserer Sicht zu wenig. Das ist aber kein Blaming, das ist eine Beschreibung.
Also weil Hamburg hier ein paar Mal angesprochen wurde, erlaube ich mir einen Satz, denn wir haben uns damals auch viele Gedanken gemacht. Ich war damals selber in der hamburgischen Bürgerschaft und es ließ sich schon einiges damit regeln, dass wir es in die Grundschule gesteckt haben. Wir sind ja hier im Bundestag nicht dafür zuständig, deswegen sage ich das mal, aber wir wissen, dass viele, gerade junge Frauen, nicht teilnehmen, viele Gründe finden, auch andere in der Pubertät beispielsweise. Also man kann sich an manchen Stellen doch Gedanken machen, wie man noch mehr sozusagen Kinder wirklich erreicht. Das ist gar nicht immer so unmöglich und schwierig, wie wir denken. So, jetzt ist aber die AfD-Fraktion dran und wer übernimmt? Herr König, bitteschön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Frau Staatsministerin, liebe Abgeordnete, nochmal auch aus unserer Fraktion einen lieben Dank an die Sachverständigen für ihre Ausarbeitung und für ihre Statements. Und ich habe eine Frage an die DLRG, denn die DLRG ist ja eine Organisation, die Menschenleben schützt und rettet, unabhängig von Hautfarbe, Religion, Geschlecht und auch von der politischen Einstellung. Sie persönlich, Frau Vogt, haben jetzt eine Satzungsänderung vorangetrieben, die Menschen aufgrund ihrer politischen Überzeugung von der Mitgliedschaft ausschließt. Betroffen sind davon wir, die AfD, eine Partei, die bei der letzten Bundestagswahl von Millionen Deutschen gewählt wurde und inzwischen umfragenstärkste Partei ist. Dieses Vorgehen ist antidemokratisch und diskriminierend. Und die einzige Institution, die in Deutschland über Parteien richten darf, ist das Bundesverfassungsgericht. Sie sehen das offensichtlich anders. Und wenn Sie das dann anders sehen, dann lehnen Sie unseren Rechtsstaat und die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab. Daher bitte habe ich zwei Fragen. Wie viele Mitglieder haben Sie denn schon ausgeschlossen? Und zweitens, fragen Sie die Menschen, die Sie retten wollen, vorher, welche politische Meinung sie haben.
Ja, gerne.
Bitteschön. Ja. Also, ich kann Ihnen beantworten, dass wir die Satzung erst jetzt geändert haben, dass die noch nicht in Kraft ist. Deshalb ist aufgrund der neuen Satzung noch niemand ausgeschlossen worden. Und selbstverständlich retten wir alle Menschen, die in Not sind, wenn wir zugegen sein können, unabhängig von Herkunft, Einstellung und Ähnlichem. Wir sind eine humanitäre Rettungsorganisation, eine humanitäre Hilfsorganisation und wir fragen niemanden danach, in welcher Partei er Mitglied ist. Und wir fragen auch niemanden danach, was er wählt. Was wir beurteilen, ist, ob Menschen, die bei uns aktiv sind, unsere Werte teilen. Und Sie haben die Werte genannt. Da geht es um humanitäre Werte, da geht es um eine positive Einstellung zum demokratischen Rechtsstaat. Da geht es um die Frage, dass man Menschen annimmt, wie sie sind, sie nicht diskriminiert, sich gegen Rassismus stellt. Und wir möchten, dass unsere Mitglieder und auch die Menschen, die auf uns vertrauen, bei uns in einem sicheren Umfeld sein können und sich darauf verlassen können, dass wir diese humanitäre Einstellung in allen Bereichen durchtragen. Und deshalb geht es tatsächlich darum, dass wenn jemand gegen die Werthaltung, die wir vertreten, gegen die sich öffentlich stellt, dass wir dann in der Tat die Möglichkeit haben zu sagen, es tut mir leid, du kannst mit einer Werthaltung, die zum Beispiel andere diskriminiert und die auf andere herabschaut, dass man solche Menschen dann auch sagen kann, ihr passt nicht zur DLRG, weil ihr unsere Werte nicht teilt. Und das ist, wie gesagt, unabhängig von der Parteimitgliedschaft, sondern es ist eine Festlegung, die sich am Verhalten der Einzelnen orientiert, wenn sie gegen unsere Werthaltung verstoßen.
Na, das ist in sich nicht so richtig schlüssig, weil Sie erwähnen ja immerhin die AfD in dieser Satzungsänderung. Ich möchte Ihnen sagen, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Ich persönlich war lange Jahre Mitglied in der DLRG und vorher im DRK der DDR als Rettungsschwimmer und war sogar 1992 Dritter bei den DLRG-Meisterschaften in Heidelberg. Also wissen Sie, das Ding ist vorbei. Und ich finde es auch ehrlich gesagt erschreckend, dass Sie einfach ein Viertel der Menschen, Sie sagen, Sie brauchen jede Ebene, mindestens ein Landrat ist inzwischen von der AfD, Sie sagen, Sie brauchen jede Ebene, dass Sie inzwischen ein Viertel der Menschen in Deutschland diskriminieren und ausschließen wollen. Gut, kommen wir mal zu den inhaltlichen Fragen. Wir hatten schon festgestellt, dass 60% der Kinder inzwischen nicht mehr schwimmen können nach der Grundschule. Es gab auch Ansätze von Lösungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man auf externe Akteure im Schwimmunterricht zugreift. In Köln und Hamburg sind es die Bäderbetriebe. Könnten nicht der DSV und die DLRG sowas im ländlichen Raum bereitstellen, eben halt Schwimmlehrer oder Schwimmunterricht bringen, beziehungsweise dies im Rahmen, ich nenne es jetzt mal betriebswirtschaftlich im Rahmen eines Outsourcings für die Schulen halt bereitstellen?
Ja, also da stimme ich Ihnen zu, da können wir eine wesentliche Rolle spielen. Wir haben 2.500 Schwimmvereine ungefähr. Und wenn wir da gut zueinander finden, also unsere Akteure, die ja viele schwimmkompetente Menschen haben, Schwimmausbilder, die das beibringen können, die können sicherlich gerade jetzt vor der Situation des verpflichtenden Ganztags bundesweit eine große Rolle spielen. Deswegen haben wir auch diese Idee des Marktplatzes, dieser digitalen Plattform aufgebracht, weil wir den Eindruck haben, dass sich da oft, also vielleicht abseits von Stadtstaaten, die Akteure noch nicht so zusammenfinden, wie das vielleicht notwendig wäre. Also das könnte, glaube ich, ein wesentlicher Teil der Bekämpfung dieses Missstands sein und für mehr Teilhabe sorgen, die wir jetzt im Moment nicht erfahren. Wir haben es ausgeführt.
Wie sieht das die DLRG?
Wir schließen uns den Ausführungen an. Ich möchte aber noch erwähnen, dass wir keine Partei in unserer Satzung erwähnt haben. Vielleicht sollten Sie das der Richtigkeit halber sagen. Da steht, Mitglied kann nicht werden oder sein, wer öffentlich Handlungen begeht, die den Grundsätzen der Satzung der DLRG mit diesen unvereinbar sind. Und Mitglied kann auch nicht werden, wer Vereinigungen und Organisationen oder Parteien aktiv unterstützt, deren Ziele in Wort und Tat mit § 2 Absatz 5 unserer Satzung nicht vereinbar sind. Also, wie gesagt, das ist dann Ihr Thema, wenn Sie sich da direkt darunter definieren.
Ja, das ist natürlich interessant. Aber das ist eine Interpretationssache. Jetzt kommen wir zur SPD-Fraktion.
Und mal ehrlich, die Presseberichte sind ja rumgegangen. Und da ging es nur um die AfD. Und der DOSB hat es schon vor Jahren gemacht, die AfD erwähnt.
Herr König, es geht hier nicht um Presseberichte, sondern es geht um eine Satzung. Die wurde uns gerade vorgetragen. Und damit haben wir das, glaube ich, geklärt. Und jetzt das ist wunderbar. Dann haben wir das auch alle vorliegen. Und wer hat jetzt das Wort? Herr Kosse, bitteschön.
Ja, vielleicht nur den Hinweis, Satzungszweck ist, glaube ich, Sache des Vereins und nicht irgendwie Bundestagsabgeordneten, so viel zum Thema Vereinsrecht. Und das sagt jetzt einer als Nichtjurist, also das habe ich sogar verstanden. Und vielleicht eine andere Bemerkung, sei mir gestattet nach der Diskussion, schade, dass er jetzt nicht hier ist. Wir haben einen SPD-Bundestagsabgeordneten, der heißt Serdal Yüksel, der hat einem AfD-Mitarbeiter im Landtag in Düsseldorf das Leben gerettet. So viel zu der Frage, wie wir Humanität einschätzen und wie wir damit umgehen. Und ich bin mir sicher, dass die DLRG, und das hat ja Frau Vogt auch gesagt, nach diesem Prinzip handeln würde, wahrscheinlich wie jeder andere Abgeordnete, der hier gerade sitzt und die ich gerade angeguckt habe und ich habe irgendwo nicht hingeguckt. Vielleicht sind das die, die das nicht machen würden. Das vielleicht noch mal als Vorbemerkung. Ich freue mich, dass wir das als Thema haben. Ich war lange Zeit selber Vizepräsident des Kreissportbundes, war aktiv auch im Landessportbund in NRW und mich bedrücken ein paar Sachen. Denn die Sportstätten befinden sich auf kommunaler Ebene und die Kommunen sind unter Druck, definitiv. Und ich freue mich über das Lob. Ich verspreche Ihnen auch, dass wir als Koalition auf diesem Lob uns nicht ausruhen. Das ist ja auch ungewöhnlich, dass Politiker gelobt werden, auch wenn man natürlich immer vermutet, sie wissen, mit wem sie reden und sie wissen auch, wie sie vorbereitet in so eine Sitzung gehen. Aber ich glaube, das ist auch noch mal wichtig, klarzustellen, es gibt ja neben sportlichen Aspekten, wir haben eben von der Frau Vorsitzenden das Thema Medaillen gehört, gibt es ja noch ein paar andere Punkte, die eine Rolle spielen, Gesundheit, Bewegung. Und wenn man an sein Herz denkt, dann weiß man auch mittlerweile, wie gut Schwimmen an der Stelle auch ist zur Rehabilitation. Und jeder, der, Herr Lehmann ist da ja auch noch besser Spezialist, als ich es jemals in meinem Leben war, wie viel Schwimmen bzw. Wassersport auch gerade im Spitzensport eine Rolle spielt beim Thema Regeneration. Also das gehört sicherlich auch noch dazu. Ich kann mich noch erinnern, dass ich zu denen gehörte, die zum ersten Mal als Sportler dann, wenn sie irgendwie, damals hieß das noch Bänderriss hatten, nicht aufgehört haben zu trainieren, sondern sofort ins Wasser gesteckt worden sind. Also von daher gibt es da auch viele unterschiedliche Aspekte, die neben der Schwimmfähigkeit noch eine Rolle spielt. Ich wollte es nur mal so erwähnen, weil Sie wahrscheinlich der Zeit geschuldet dieses gar nicht angesprochen haben. Aber ich halte das für wichtig. Ich will aber noch mal auf diese Kommunen drauf ankommen. Wir werden ja nicht über den Schulunterricht die Schwimmfähigkeit alleine verbessern können. Da würde ich noch mal explizit nachfragen, welche Konzepte bzw. welche Ideen Sie da auch noch haben. Da spielt ja auch, sagen wir haben überall auch kleinere Schwimmschulen, wo Babyschwimmen eine Rolle spielt. Vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen. Und damit ist natürlich auch angesprochen die Möglichkeit des außerschulischen Bereiches. Wenn Sie da noch was zu sagen, und die abschließende Frage bezieht sich noch mal auf die Kooperation, gerade von Ihrem Schwimmverband und Schule, Ganztagsschule, Sie haben das angesprochen. Funktioniert das tatsächlich oder gibt es da von Ihnen aus gesehen Herausforderungen oder Wünsche, wo es noch mal eine Kooperationsverbesserung an der Stelle geben sollte? Und letzter Punkt, ich finde, das darf man auch nicht verwählen zu sagen, Sie fußen ja sowohl DLRG als auch Sie auf ehrenamtlichen Strukturen. Ist es eigentlich nach wie vor schwierig, auch Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer, Ausbilderinnen und Ausbilder zu kommen? Und kann man da noch irgendwie auch einen Hinweis von Ihnen bekommen, wie die Situation da ist und was da zu tun wäre?
Also für meinen Verband kann ich sagen, dass da sehr viele rechtschaffene, einfache Leute sind, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, Kindern Schwimmen beizubringen. Und da kann man bei Verbandstagen sitzen und beim Frühstück sich dann die besten Konzepte anhören, wie das klappt mit den Kindern, die man heute hat, und zwar von 65-jährigen Frauen. Und das ist was, was ich sehr bewundere. Das ist ein großes Ehrenamt, das da gelebt wird. Und Sie haben völlig recht, es ist nicht damit getan, dass Kinder schwimmen lernen, sondern es muss dann auch die Möglichkeit geben zu schwimmen, und zwar möglichst nah. In Rheinland-Pfalz, aus dem ich komme, ist es teilweise so, dass man 30 Kilometer fahren muss zu einem Bad. Das ist nicht der Standardfall, aber es ist auch eine Realität. Und ich könnte jetzt alle Bundesländer durchgehen und haben da auch solche Beispiele. Deshalb ist es auch wichtig, dass über die Plattform Bäderleben, die ja auch gefördert wird aus dem Haus von Frau Schenderlein oder wurde aus dem Haus von Frau Schenderlein, auch dazu Daten da sind. Wie sind eigentlich die Nutzungsmöglichkeiten? Was wir bräuchten, das sagt auch der Deutsche Bäderplan, ist eine stärkere Kooperation der Schulträger bei einer bedarfsgerechten Bereitstellung von Schwimmhallen. Und das können die nicht selber machen, das sind Zweckverbände, glaube ich, das Richtige, weil man viel Expertise braucht, um ein Bad zu betreiben. Das sind mit die kompliziertesten Bauwerke, die man machen kann. Und dann immer zu sagen, das macht der Hausmeister irgendwie mit, das läuft nicht so ganz doll. Und ich glaube, da ist viel Möglichkeit, da kann man Ideen entwickeln, wie in verschiedenen Räumen, ländlich, städtisch oder alles dazwischen, gute Lösungen gefunden werden. Aber der Ausgangspunkt ist aus meiner Sicht doch, dass man von den Schulen her denken. Und diese Frage, was steht im Zeugnis, ist zum Beispiel auch eine ganz große. Was in der Schuleingangsuntersuchung ist eine ganz große. Es tut mir leid, Uwe, Ute, ich habe dir hoffentlich nicht deine Zeit weggenommen. Gut.
Also ich gebe sonst gerne noch eine Minute dazu. Das ist
okay. Ja, ich kann vielleicht das Thema nochmal außerschulisch, fängt natürlich tatsächlich auch vor der Grundschule schon an. Wir beginnen teilweise mit den Kindergartenkursen, wo wir zumindest Wassergewöhnung machen und Baderegeln vermitteln, solche Dinge. Das ist was, was tatsächlich dann auch von Ehrenamtlichen geleistet wird. Ebenso die Zusammenarbeit mit der Ganztagsschule läuft in dem Sinne, dass wir häufig Menschen haben, die zum Beispiel schon in Rente sind, die dann in die Ganztagsschulen mit reingehen und dort Lehrerinnen und Lehrer unterstützen, weil es ist ja nicht nur ein Problem von Wasserflächen, sondern eben auch von ausreichend Lehrpersonal. Und da hängt es natürlich oft daran, dass unsere Ehrenamtlichen tagsüber selber arbeiten. Aber wir finden immer noch auch Leute, die da bereit sind. Wir haben insgesamt in der DLRG einen Mitgliederrekord seit Corona, Jahr für Jahr steigende Mitgliedszahlen. Also die Bereitschaft der Menschen, sich für andere zu engagieren und organisieren und ihnen auch das Schwimmen beizubringen, die ist ungebrochen. Wie gesagt, unser Hauptthema sind tatsächlich die Wasserflächen, die man dazu benötigt.
Ganz herzlichen Dankeschön. Dank. Dann gehen wir zu Bündnis 90 Die Grünen, Tina Winkelmann.
Danke, Frau Vorsitzende. Frau Staatsministerin, Kolleginnen und Kollegen, liebe Sachverständige, erstmal vielen lieben Dank für euren Einsatz. Danke dafür, dass ihr euch darum kümmert, dass das Wasser unser Freund ist, dass das Wasser uns trägt und wir wissen um die Gefahren des Wassers. Und ohne euch wäre da ganz, ganz viel gar nicht möglich und da bedanke ich mich wirklich nochmal recht, recht herzlich, ich denke im Namen aller. Bevor ich jetzt zu Ihnen komme, möchte ich, Frau Staatsministerin, kurz zu Ihnen kommen. Es wurde kurz mal angesprochen. Und zwar schwimmen. Wasser heißt sich ja bewegen können. Es heißt natürlich auch Reha-Sport. Es heißt, gerade in Zeiten, wo die Diabeteszahlen steigen durch Adipositas, im Wasser bewegen sich Menschen gern. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wir brauchen Schwimmflächen. Die müssen wir sanieren. Hier müssen wir Geld investieren. Und hier gibt es ja auch schon einen ersten Aufschlag. Ich hoffe, wir können den noch ausbauen. Und da möchte ich mal fragen, wie sieht es das BMG? Gibt es hier auch eine Zusammenarbeit mit dem BMG? Gibt es hier vielleicht auch Möglichkeiten, zusammen mit dem BMG hier Fördermöglichkeiten auf den Weg zu bringen, gerade wenn es um die Gesundheit geht?
Vielen Dank für die Frage, liebe Tina Winkelmann. Und von meiner Seite auch noch mal in die Runde. Alles Gute zum neuen Jahr. Herzliches Dankeschön auch für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Und ich freue mich auch auf das jetzt kommende Jahr und auch auf die Ausgestaltung des neuen Programms, welches wir ja auch hier heute besprechen, Deutschland lernt schwimmen und die damit gestellten Aufgaben. Und finde es sehr gut und ein starkes Zeichen als erste Sitzung jetzt im neuen Jahr, dass wir uns hier eben auch daran machen, an dem Programm zu arbeiten und es gemeinsam auf den Weg zu bringen. Und wo liegen jetzt die Schwerpunkte? Zum einen geht es darum, dass die Sanierung der Sporthallen vorangebracht wird. Das heißt, wir haben ja über die Haushälter ist ja eben dieses Hallenprogramm auf den Weg gebracht worden. Deswegen ist es auch sehr gut, dass das Bauministerium heute hier ja in dem zweiten Part dann mit an Bord ist, denn dort liegt die Verantwortung, diese das Thema Sanierung auf den Weg zu bringen. Denn es müssen ja, das ist ja eben auch von Ihnen, vielen Dank auch für Ihre Ausführungen, gesagt worden, es fehlt ja zuweilen an den Wasserflächen, wo dann am Ende das Schwimmen gelernt wird. Und von daher ist das eben ein Punkt. Und der andere Punkt ist eben, wie gestalten wir jetzt dieses Programm aus? Denn das ist ja jetzt die Aufgabe, die bei mir im Hause liegt. Wie können wir dieses Programm, welches ja insgesamt mit 20 Millionen Euro unterlegt ist für diese Wahlperiode, entsprechend umsetzen? Und an der Stelle auch schon ein großes Dankeschön an den Deutschen Schwimmverband und die DLRG. Wir sind von quasi mit der Entscheidung der Haushälter jetzt hier in einem intensiven Austausch, um zu schauen, wie können wir das am besten aufsetzen, weil die Probleme oder die Herausforderungen sind genannt worden. Es sind eben nicht alle Länder und die Länder sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Es gibt also da eine Unterschiedlichkeit, das müssen wir erfassen. Das heißt, wir müssen mit den Ländern, den Kommunen uns genau anschauen, wo wir da Schwerpunkte setzen, weil das Programm soll ja nicht so aufgelegt sein, dass das, was schon Positives entstanden wird, dass es verdrängt wird oder dass eben jetzt oder eine Doppelung sein, sondern es soll zielgerichtet funktionieren. Und das Thema, dass es vor allen Dingen einkommensschwache Familien sind, die hier eine besondere Betroffenheit, auch das wollen wir mit berücksichtigen. Da brauchen wir eben jetzt den Austausch und das läuft eben jetzt hier schon an, um das erstmal aufzusetzen. BMG, Ihre Frage ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben aber jetzt erstmal dieses Programm im Vordergrund und der Austausch ist aber richtig und wollen wir auch an anderen Stellen durchführen. Generell für alle Altersklassen, es geht um mehr Bewegung grundsätzlich, dann spielt das auch eine große Rolle. Aber ich glaube, hier ist erstmal das große Thema tatsächlich Deutschland Lernt Schwimmen, das Programm und damit dieses essentielle Problem, welches ja erkannt wurde, durch den Haushaltsgesetzgeber, das zu beheben.
Dankeschön. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn das BMG dann trotzdem mal so einen schönen Topf noch mit aufmacht. Es kommt nur unseren Menschen in diesem Land zugute. Ich glaube, da würden wir uns alle drüber freuen. Die Schwimmfähigkeit, um die geht es. Es wurde erwähnt, dafür brauchen wir Schwimmflächen, aber dafür brauchen wir auch Menschen, die diese Schwimmflächen betreuen. Und wir wissen, das Ehrenamt, die Ehrenamtlichen sind hier wirklich auf Anschlag. Und wenn wir jetzt sanieren, was wichtig und richtig ist, und hoffen wir, Sie können viel sanieren, auch Neubau, wie bringen wir das jetzt in den Eingang? Was sind hier Ihre Ideen bzw. Ihre Forderungen, um eben gleichzeitig genügend Personal, genügend Menschen zu haben, die sich hier in diesen Dienst stellen, während die Schwimmflächen hoffentlich bald wieder viele in Betrieb genommen werden und weitergeführt werden? Das wäre jetzt, glaube ich, eine Frage in die Runde. Wenn die Zeit nicht ausreicht, können wir sehr gerne in die zweite Runde die Beantwortung mitnehmen. Ich würde jetzt mal beim DSV anfangen und dann.
Wer mag von Ihnen?
Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben zum Beispiel auch die Situation, dass um die 200 Schwimmvereine Bäder übernommen haben von Kommunen, die sanieren, aber natürlich da auch personell reingehen. Und es sind große Themen, die verhandelt werden in Deutschland, in der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Da sind die DLRG aktiv und sind auch wir aktiv, um zu schauen, dass wir da auch mit unterstützen. Und die Frage, wie Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer eingesetzt werden können in den Bädern, ist eine große. Und da leisten die DLRG und künftig auch wir einen Beitrag dazu an der Stelle.
Vielleicht noch die LRG.
Ja, danke. Also wir glauben, dass es eine Lösung wäre, was schon angesprochen wurde, das Thema von interkommunaler Zusammenarbeit bei den Schwimmbädern. Dann könnte man auch das Personal entsprechend bündeln. Die Möglichkeit ist natürlich, oder wichtig ist auch, dass man überlegt, welche Art von Bad brauchen wir. Also wenn wir ein reines Ausbildungsbad haben, wo es wirklich nur ums Schwimmen lernen geht, dann hat es ja andere Voraussetzungen als ein Bad, das für einen Wettkampf tauglich sein muss. Und man kann dann zum Beispiel auch sagen, wenn wir haben manche Kommunen, die haben mit uns auch Vereinbarungen, wenn dann die DLRG drin ist, dann sind ja die Rettungsschwimmer und Schwimmerinnen an Bord. Dann braucht es kein extra Personal zum Beispiel, das das beaufsichtigt. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Aber wichtig wäre, dass gerade so kommunale Kooperationen vereinfacht werden und auch dann gut unterstützt. Und das sehe ich halt oft, dass die Linien manchmal auch der Landesregierungen durchaus da sind und die Wünsche, aber die Kommunen alleine das eben nicht umsetzen. Deshalb dieser Wunsch nach so einem runden Tisch von Bund, Ländern und Gemeinden, dass man mal schaut, wie kann man euch auch unterstützen im Betrieb oder organisatorisch vielleicht manche Hürden auch wegnehmen, die so eine Kooperation oft unmöglich machen.
Vielen Dank. Und damit kommen wir zur Fraktion Die Linke. Christian Görke.
Vielen Dank. Also zunächst möchte ich mich mal bei den Koalitionsfraktionen bedanken, dass sie unserem expliziten Wunsch nachgekommen sind, das Thema Schwimmfähigkeit in Deutschland hier heute auf die Tagesordnung zu setzen. Und mit dem DSV und der DLRG sind ja zwei große Akteure hier, die seit Jahren genau darauf hinweisen, dass wir eine dramatische Situation in Deutschland haben. Deutschland verliert seine Schwimmfähigkeit. Und insofern bedankt sich meine Fraktion bei Ihnen nicht nur für die Beschreibung der Sachverhalte, sondern vor allen Dingen, dass Sie heute auch Lösungsansätze hier präsentiert haben. Und deshalb frage ich die Bundesregierung nach der Nichtantwort auf die Frage meiner Kollegin noch einmal, Frau Staatsministerin, welche Vorschläge, und es gibt eine Reihe von Vorschlägen, Schwimmbadplan, digitale Plattform, Koordinierungsrat, welche dieser Vorschläge werden Sie als Bundesregierung aufnehmen, damit wir diesen Status quo, dass 500.000 Kinder pro Jahr nicht schwimmen können, dass wir das endlich abstellen können? Das wäre meine erste Frage.
Frau Staatsministerin. Vielen Dank für die Frage und den Dank für das Engagement möchte ich an der Stelle unterstreichen. Herzliches Dankeschön auf jeden Fall für das großartige Engagement, gerade DLRG. Das ist wirklich ganz herausragend. Und zu Ihrer Frage muss man ja mal klar sagen, jeder Bereich, jeder Fachbereich, jedes Ministerium hat seinen Aufgabenbereich. Meine Aufgabe ist es jetzt, genau dieses Programm mit Leben zu erfüllen und es möglichst zügig auf den Weg zu bringen. Und genau das ist die Aufgabe, vor der wir stehen und an der wir arbeiten. Gleichzeitig haben wir ja den Bäderatlas soweit, sehen wir ja, und mit denen können wir arbeiten, weil das ist jetzt ein Vorteil zum Vergleich zum Sportstättenatlas, der allgemeiner ist und nicht so detailliert. Das heißt, mit diesem Bäderatlas haben wir eine sehr klare Datengrundlage. Und gerade auch mit dem Haushaltsbeschluss jetzt für dieses Jahr und dem dann auch angekündigten Bäderprogramm ist ja auch erkannt, dass es da dass es zusätzliche Investitionen bedarf. Jetzt muss man auch mal sagen, für den kommunalen Bereich, für den Breitensportbereich ist ja erstmal vom Bund und bei mir liegt der Leistungssport, ist ja gar nicht die Zuständigkeit, sondern es ist die Aufgabe von Ländern. Auch Bildung ist Landesaufgabe und Kommunen. Wir sehen aber auch dieses Thema der großen Herausforderungen der Kommunen und der finanziellen Notlage vieler Kommunen. Und deshalb hat sich eben diese Bundesregierung dazu entschlossen, hier auch direkt anzupacken. Und das ist eben zum einen der Bereich Sportinfrastruktur, Sondervermögen, auch die Ermöglichung, dort wirklich zu sanieren, weil das ist jetzt ein großer Schwerpunkt. Und das gehen wir klar an, weil die Zeichen dahin sehr, sehr deutlich sind, dass das leider oft die Kommunen überfordert und die Lage aber dramatisch ist. Das ist unser Schwerpunkt, also quasi rein ressortmäßig beim Bauministerium und bei mir die genannten Felder. Das ist unsere Aufgabe und um die kümmern wir uns.
Ich würde gerne dann nach dieser Nichtantwort vielleicht noch mal an die Anzuhörenden eine Frage richten. Sie haben ja als klare Zielstellungen sogar das Jahr 2035, 2036 fokussiert. Das ist aus meiner Sicht sehr vorbildlich. Was wären denn in diesem Zusammenhang kurz- und mittelfristige Maßnahmen, die die Bundesregierung und die Länder, die will ich auch nicht aus der Verantwortung lassen, aus Ihrer Sicht umzusetzen haben, damit wir endlich vorankommen?
Ja, vielleicht zunächst von unserer Seite. Also einmal muss natürlich, also um es kurz zu sortieren, also die Infrastruktur, das ist in der Hauptsache natürlich Aufgabe der Länder und Kommunen. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Da helfen diese 250 Millionen sehr, für die sind wir sehr dankbar. Aber das ist sicherlich nicht ausreichend, um die Schwimmbadinfrastruktur wieder so hinzubekommen, wie wir aus unserer Jugend kennen. Da muss also weiter nachgearbeitet werden. Es müssen einfache Schwimmbäder gebaut werden. Es dürfen nicht Kathedralen des Oberbürgermeisters sein, sondern es müssen einfache Schwimmbäder sein, in denen man das Schwimmen lernt. Das kann dann auch seriell stattfinden. Wir kennen das aus den Fertighäusern. Zu dem Thema, was kann man jetzt kurzfristig tun? Im Ressort von Frau Dr. Schenderlein sind ja die 20 Millionen für die Schwimmfähigkeit angesiedelt. Und in der Tat haben wir da schon wirklich, finde ich, sehr gute erste Gespräche geführt zu dritt. Da glauben wir eben, wenn diese Infrastruktur perfekt genutzt wird, hat man eine größtmögliche Effizienz, wenn man es schafft, alle Akteure, die Eltern, die nach einem Schwimmkurs für die Kinder suchen, die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, künftige Bademeister, die Ausbildungsinhalte dort suchen können, Schulen, die sagen, wir brauchen Hilfe im Ganztag dabei, dass hier jemand erscheint, der Schwimmen unterrichten kann oder der sich an den Beckenrand stellt und gut aufpasst. Hotels, Pflegeheime, die sagen, also hier ist bei uns ab 16 Uhr immer leer, weil dann der Hausmeister nach Hause geht. Wenn man all diese Player zusammenbringt und dort bestmögliche Informationen schafft, dann wäre schon enorm viel gewonnen. Dann hat man eine perfekte Auslastung eines immer noch insuffizienten Systems. Das wäre schon mal ein großer Schritt.
Ganz herzlichen Dank. Wir gehen direkt über in eine zweite Fragerunde, wo wir noch mal Dinge, die offen geblieben sind, klären können. Jetzt, Sie haben es eben gemerkt, die Antworten der Bundesregierung wurden vorhin nicht angerechnet. Jetzt werden wirklich alle Fragen und Antworten noch angerechnet. Also deshalb möglichst präzise und knapp. Und wir gehen wieder zur Unionsfraktion. Der Herr Stier.
Ich mache kurz weiter. Danke, Frau Vorsitzende. Zeit ist ja jetzt knapp. Zwei kurze Fragen an die DLRG. Frau Vogt, Seepferdchen, noch mal Stichwort, haben Sie kritisiert. Wenn dem so ist, sollte man diese Prüfung dann nicht sogar einstampfen oder abschaffen? Oder glauben Sie, man sollte die Anforderungen heraufsetzen? Frage 1 und zweite kurze Frage an den Schwimmverband. Wildwuchs aus Methoden, Kursformaten und Qualitätsniveaus habe ich gelesen. Wie konnte es dazu kommen? Und sind Sie in die von Frau Staatsministerin noch mal hier untersetzten 20 Millionen Euro auch als Verband in die Verteilung oder in irgendeiner Form eingebunden? Werden Sie fachlich befragt, ob das, wo es am besten ist? Danke.
Ja. Dann vielen Dank für die Frage nochmal. Nein, das Seepferdchen ist enorm wichtig für die Kinder überhaupt, ja, die Wassergewöhnung zu lernen. Wir erleben sogar erschreckenderweise, dass es Kinder gibt, die solche Angst vor dem Wasser haben, dass man die gar nicht jetzt gleich prüfen könnte oder nicht gleich in einen Bronzeschwimmkurs geben könnte. Das Seepferdchen ist schon ein wichtiger Einstieg. Wir haben 57.500 Kinder, die jedes Jahr dieses Seepferdchen-Abzeichen ablegen, allein bei uns. Und manchmal fragt man sich, wie waschen die Eltern daheim den Kindern die Haare, weil die haben also solche Sorge, ihren Kopf unter Wasser zu machen. Also das hat sich verschlechtert gegenüber früher. Also diese ganz einfache Eingewöhnung, die man auch zu Hause schon mal ein bisschen üben könnte in der Badewanne, findet auch oft nicht mehr statt. Deshalb ist das Seepferdchen unerlässlich. Es ist nur wichtig, dass die Eltern wissen, ein Kind, das ein Seepferdchen hat, das lernt ein bisschen Körperspannung. Das lernt vielleicht auch schon ein paar Schwimmzüge, wenn es ganz gut ist. Aber es lernt vor allem, sich im Wasser sicher zu bewegen, mal reinzuspringen, einfach die Angst vorm Wasser zu verlieren. Also es ist eine notwendige Vorstufe.
Vielleicht noch an DSV, bitte.
Ja, ich schaffe die 44 Sekunden. Also medialer Fetisch der Deregulierung, der ist hier nicht erforderlich. Also hier ist vielleicht ein größeres Maß an Regulierung erforderlich, damit sich jeder darauf verlassen kann, wenn diese Ausbildung absolviert ist, wenn das Kind diesen Kurs gemacht hat, dann kann es genau das und dann sinkt es auch nicht, obwohl es vielleicht schon das Seepferdchen hat, lotrecht zum Beckenboden. Also da ist vielleicht mehr Regulierung tatsächlich notwendig. Eingebunden in das, was jetzt das Schwimmfähigkeitsprogramm angeht, auf jeden Fall. Wir haben da sehr guten Austausch und natürlich sind wir bereit, wie die DLRG auch, da unseren Teil beizutragen. Wir empfinden das als Freude und Ehre und spüren diese Verantwortung und sind gerne bereit, weil wir ja praxisnah jeden Tag an tausenden Stellen vor Ort sind, da auch unseren Beitrag zu leisten. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank. Möglicherweise müsste man auch manchen Eltern sagen, dass Seepferdchen nicht heißt, dass ihre Kinder ganz toll schwimmen können. Also, da gibt es vielleicht auch noch andere Ansprechpersonen. Wir gehen zur AfD-Fraktion. Herr König, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an alle drei, auch an die Bundesregierung. Und zwar hatten wir vorhin das Thema fehlende Wasserflächen. Und dann hat Frau Dr. Schenderlein den Bäderatlas erwähnt. Ist Ihnen bekannt, wo denn die größten Lücken in der Wasserflächenversorgung, so nenne ich es mal, sind, in welchen Gebieten bezogen auf die Bevölkerung? Und zum Abschluss denn an Frau Dr. Schenderlein, ist dieser Bäderatlas eine valide Grundlage und nehmen Sie das als Kriterium für die Förderbewilligung?
Vielen Dank. Wer möchte starten? Bitte schön, Frau Vogt.
Ja, vielen Dank. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Es ist vor allem der ländliche Raum, der die größten Probleme hat. Die Städte kriegen das einigermaßen hin, auch nicht alle flächendeckend. Auch bei Mittelstädten geht es oft noch. Aber der ländliche Raum ist in fast allen Bundesländern wirklich in vielen Bereichen so leer, dass es teilweise Stunden dauert bis oder über eine Stunde dauert, bis ein Schwimmbad erreicht werden kann. Und das ist das Hauptproblem aus meiner Sicht, wenn man jetzt mal die Fläche von Deutschland anschaut. Und da gibt es jetzt aber kein Bundesland, wo man sagen kann, da wäre das nicht der Fall.
Herr Profit?
Es lässt sich relativ gut darstellen inzwischen, dank der Förderung des BISP für das Projekt Bäderleben, wo die Lücken sind. Sie können aufgrund der Daten aus Bäderleben sogar bis zur Entfernung mit Fahrrad oder Auto zum nächsten Bad, das geeignet ist, nachschauen, wie die Versorgungsgrade sind mit Bäderinfrastruktur. Es gab jetzt noch mal eine Tiefenbohrung in Thüringen und wird noch eine in Rheinland-Pfalz geben, wo noch zusätzliche Daten erhoben werden, damit man noch einen deutlicheren Überblick bekommt über die Situation. Das ist mit sehr wenig Finanzaufwand für alle Länder möglich. Und dann kann jeder Landkreis und jede Stadt gucken, wo stehen wir eigentlich im Bundesvergleich. Und es ist auch an der Stelle möglich, dass Entscheidungen, die Kommunen treffen, das sind auch wirklich harte Entscheidungen in den Räten, zur Bädersanierung, mache ich noch ein Leerschwimmbecken oder mache ich es nicht, nachgucken können, ob das an der Stelle tatsächlich notwendig ist. Weil eines beginnt immer, wenn es um Bäder geht. Die Diskussion beginnt klein und die Wünsche werden dann aber groß. Und dann wird es teuer. Und da muss man auch gucken, dass man ein gewisses Maß reinbekommt. Und dieses Maß geht nur über Daten und Vergleichmöglichkeiten. Und das hat Professor Thieme aus Koblenz mit diesem geförderten Projekt geschaffen.
Vielen Dank. Und noch die Bundesregierung.
Ja, vielen Dank. Also der Bäderatlas aus unserer Perspektive ist schon auch eine Grundlage. Er lebt ja natürlich davon, dass immer diese Daten auch aktualisiert werden seitens der Kommunen. Das ist halt auch ein Aufwand. Und da, das ist sozusagen so ein Stück weit auch vielleicht auch eine Herausforderung. Das ist halt immer auch die Herausforderung, wenn man über ein digitales Tool verfügt, welches aber eben auf Datenbasis funktioniert, die eben auch eine regelmäßige Aktualisierung bedarf. Das BISP wird auch jetzt mit eingebunden in die Pläne zur Umsetzung für das Schwimmlernprogramm. Das ist, denke ich, sehr wichtig und unterstützt da auch sehr, sehr stark. Und wie genau jetzt das im Einzelfall dann ausgestaltet ist, das diskutieren wir eben gerade und sind da eben im engen Austausch.
Vielen Dank für die SPD-Fraktion. Nochmal Herr Kosse, bitteschön.
Ja, schönen Dank. Ich will einen Punkt ansprechen. Schwimmfähigkeit ist ja die Voraussetzung, dass die DLRG noch etwas anderes machen kann. Und Gott sei Dank, dass sie es macht. Das Thema Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz. Vielleicht können Sie da auch noch mal was zu sagen. Weil ich ja, oder wahrscheinlich alle, die in der Kommunalpolitik aktiv wissen, wie eng sie eingebunden sind in Katastrophenschutzplänen. Und ich halte das auch für eine wertvolle und richtige Arbeit. Vielleicht können Sie da noch mal einen Satz drauf verlieren. Weil wir wollen ja nicht, dass das hinten runterfällt. Und dann vielleicht noch mal, ich habe das eben schon angesprochen, Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer zu finden, zu bekommen, ob das ein Problem ist und wo da die größten Herausforderungen stecken. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht eine Verknüpfung auch mit Schulen eine Möglichkeit ist, dass auch in Schulen nachgefragt wird, könntet ihr euch das vorstellen, so etwas selber mal zu machen? Weil häufig ist ja so eine Ausbildung auch ein langer Weg. Und das fängt ja irgendwie an, ganz früh, dass man überhaupt, sage ich mal, die Lust dazu gefunden hat. Und der letzte Punkt, den müssen wir im Sportausschuss ansprechen. Sie haben von 2040 eben gesprochen, von den Olympischen Spielen. Ich hoffe, dass Sie nach Deutschland kommen. Halte das auch für richtig. Und ich war vor kurzem in Australien und habe mitgekriegt, welche Wassersportbegeisterung in diesem Land herrscht. Die haben es ein bisschen einfacher als Insel, das ist vollkommen klar. Gibt es eigentlich Sachen, die wir uns woanders abschauen können, außerhalb von Europa?
Wer mag antworten? Herr Herrmann, bitte.
Ich würde dann mal das Thema aufgreifen der Schwimmlehrer und Schwimmlehrerinnen, auch gepaart mit meinem Beruf. Das Thema heute ist ja auch die Infrastruktur. Ganz wichtig dabei möchte ich auch noch mal erinnern, wenn wir viele Bäder wieder sanieren oder wieder in Betrieb nehmen, brauchen wir auch Fachangestellte für Bäderbetriebe, die dort am Beckenrand stehen und sich um die Technik kümmern. Also auch da, das ist ein Berufszweig, der im Schichtbetrieb auch sehr stark belastet ist. Da darf gerne auch weiter Fachkräfte Unterstützung herrschen. Und zum Thema Schwimmlehrer. Es gibt durchaus sehr, sehr viele, die Lust und Laune darauf haben, sich in dem Bereich mit zu engagieren. Da sind aus unserer Erfahrung heraus sehr viele ehemalige Schwimmer und Schwimmerinnen, meistens nicht die, die im Hochleistungssport angekommen sind, sondern eher die im Breitensport, die im Verein was gefunden haben für sich und für ihr Leben und auch gerne an die Vereine was zurückgeben möchten. Es ist natürlich immer eine Frage, wie viel Geld verdiene ich damit oder was bekomme ich dafür? Das Ehrenamt ist nicht gut bezahlt, aber gerade bei Kindern und bei den Jugendlichen, die dann da auch in die Bereiche mit reinrutschen, die möchten natürlich schon auch am Wochenende oder für ihren Freizeitausgleich da ein bisschen was für haben. Und das Thema Ausbildung, das ist eben etwas, was wir uns auch gerade da auf die Fahne schreiben, was ein ganz wichtiger Standard ist, damit man eben eine verlässliche Ausbildung hat. Und es gibt Kinder, die können schwimmen, wie die DLRG das auch gesagt hat, es gibt Kinder, die können schwimmen. Ja, für die Eltern ist es wichtig, dass sie das Seepferdchen haben und dass sie irgendwie von A nach B kommen. Wie das aussieht, ob das technisch sauber ist und ob das ein sicheres Schwimmen ist, das ist ein ganz anderes Thema. Und ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung als Bademeister sagen, im Sommer im Freibad, die Mamas und die Papas, die da liegen, auch mein Kind hat ja irgendwann mal ein bisschen Schwimmkurs gemacht, das geht jetzt ins Wasser und ich warte am Kiosk oder habe das Handy in der Hand, also gerade Smartphones im Sommer im Freibad, das ist eine ganz, ganz schlimme Entwicklung, da wird nicht drauf geachtet. Also da muss unbedingt drauf geachtet werden, dass es eine gute Ausbildung ist, dass die Kinder sicher schwimmen und die Leute dafür zu finden, wurde heute auch schon mehrmals erwähnt, ob das jetzt die Rentner sind, ob das ehemalige Lehrer sind, ob das Mamas sind, die mit in den Schwimmsport mit reingekommen sind, weil eben die Kinder schwimmen gelernt haben. Wichtig ist eine fundierte Ausbildung, damit ein gutes Wissen weitergegeben wird.
Entschuldigung. Herzlichen Dank auch für die Hilfestellung. Das sind ja Fragen, die hier tatsächlich so übergreifend sind. Sie merken ja auch, das ist ja nicht unbedingt Fraktionen so unterschiedlich. Deswegen konnte ich auch ein bisschen großzügiger sein. Jetzt kommt aber für Bündnis 90 Die Grünen noch Martina Winkelmann. Bitte schön.
Danke, Frau Vorsitzende. Da können wir auch MdBs mitnehmen, die noch Schwimmkurse machen können. Ich bin ja auch ausgebildete Rettungsschwimmerin und habe doch schon den einen oder anderen Schwimmkurs gehalten. Und ja, das Seepferdchen, ich finde das Seepferdchen sehr, sehr wichtig, um Kinder an Wasser zu gewöhnen, dass sie keine Angst mehr haben. Und man muss immer schön den Eltern sagen, nein, ihr Kind kann nicht schwimmen, das hören sie ungern. Aber man kriegt ein Abzeichen und es motiviert. Das motiviert Kinder weiterzumachen und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Und früher war es überhaupt kein Thema, auch in den Schulen bis zum Schwimmer in Silber, das weiterzumachen. Früher war es kein Thema, jetzt haben wir ein Problem damit, eben den Schwimmer überhaupt wirklich machen zu können. Das hat aber auch was mit unseren Sportlehrerinnen und Sportlehrern zu tun, weil wir hier auch leider zu wenig haben und auch hier auch die Schwimmflächen fehlen. Wir haben ja gerade über diese Plattform gesprochen. Kann man sich diese Plattform auch vorstellen, vielleicht im Austausch vier Schulen, dass Schulen auf diese Plattform direkt auch zurückgreifen können, um hier auch den Austausch zu haben, eben Leute zu finden, die an die Schulen dann gehen. Also es wird überall genickt.
Ja, unbedingt. Also das kann ich, dem kann ich nur beipflichten. Herr Herrmann hat gerade beklagt zu Recht, dass alle permanent das Handy in der Hand haben. Da wäre es mal sinnvoll. Dann könnte man auf diese Plattform zugreifen und sich einfach mal niedrigschwellig kundig machen. Und da könnten alle miteinander verbunden werden. Und da würden wir sicherlich einen großen Sogeffekt auf das Thema ausüben. Und das wäre eine große Hilfe deshalb. Ja, auf jeden Fall.
Ja, was das angeht, kann ich mich anschließen. Ich wollte, was das Thema Olympische Spiele angeht, nochmal sagen. Wir erwarten ja auch die Olympischen Spiele in Australien. Und da jede austragende Nation sich auch eine Sportart wünschen kann, rechnen wir damit, dass das Rettungsschwimmen dann auch olympisch werden wird, weil die Australier da einfach richtig gut sind aufgrund ihrer Rahmenbedingungen. Und insofern wir auch, aber leider bisher nur bei den World Games. Aber das als Sport- und Ehrenamtsausschuss sollten Sie das nicht aus den Augen verlieren. Da sind wir auch dankbar, dass wir da schon eine Unterstützung für den Rettungssport erhalten. Was das Thema Katastrophenschutz angeht, ist jetzt das Blaulicht-Ehrenamt. Ist aber natürlich ein Ehrenamt, was auch Unterstützung braucht. Da wäre ein wichtiges Anliegen für uns die Helfergleichstellung. Das könnten Sie auch den Kollegen der Innenpolitik vielleicht noch mal mitgeben, dass wirklich Helferinnen und Helfer von DLRG und anderen Hilfsorganisationen gleich behandelt werden wie die des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehren. Das ist, was Versicherungen, was Entschädigung für Arbeitgeber, was Freistellungen angeht, leider immer noch nicht der Fall und leider bundeslandabhängig. Da sind wir wieder
beim Föderalismus, der manchmal auch eine koordinierende Bundeshand durchaus gut vertragen würde.
Ja, das ist bei uns tatsächlich auch schon angekommen. Sie sehen ja viele nickende Gesichter. Und zum Abschluss bekommt noch mal die Fraktion Linke das Wort. Nicole Gohlke, bitte.
Danke schön. Danke, Frau Vorsitzende. Ich würde zum Abschluss gerne noch mal zwei kurze Fragen an die Bundesregierung adressieren. Ich denke, hier ist deutlich geworden oder wir sind uns wahrscheinlich auch einig, dass Schwimmen eben eine Grundkompetenz ist wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Und jetzt hat der DSV ja vorgeschlagen, Schwimmfähigkeit in die kinderärztliche Vorsorgeuntersuchung mit aufzunehmen. Da würde mich einfach die Haltung der Bundesregierung interessieren. Wie ordnen Sie den Vorschlag konkret ein und würden Sie das auch unterstützen? Und meine zweite Frage beschäftigt sich noch mal mit der Rolle der Schulen. Auch ist noch mal deutlich geworden, die Schule muss schon der zentrale Lernort fürs Schwimmen sein. Aber wenn eben nur noch jedes vierte Kind im Schulunterricht schwimmen lernt, dann haben wir ein Problem. Und jetzt sind hier ja Lösungen von Ihnen auch skizziert worden. Also einmal diese Hamburger und die Kölner Lösung, aber eben auch Ideen für den ländlichen Raum. Und auch da wäre meine Frage an die Bundesregierung, können Sie sich vorstellen oder planen Sie hier aktiv und auch initiativ zu werden, um solche Modelle auch flächendeckend zu verankern? Natürlich auch gemeinsam in Abstimmung mit dem BMBF SFJ. Aber ich glaube, das wäre natürlich wichtig. Wir haben ja gerade über die koordinierende Rolle der Bundespolitik gesprochen. Ich denke, das wäre dann hier genauso ein Hebel, wo man das vielleicht ausüben sollte.
Vielen Dank für die Frage. Zum Thema Prüfungen bei den oder mit aufnehmen in die Kinderuntersuchungen. Das ist durchaus ein Argument, das kann ich jetzt schlecht einschätzen, weil es einfach nicht mein Ressort ist. Ich kenne da nicht den Sachstand, die Planung und so weiter. Das ist sehr spezifisch, aber ich kann das gerne mal, nehme das mal mit der Gesundheitsministerin besprechen und diesen Punkt aus dem Ausschuss, der ja auch angesprochen wird, durchaus dort noch mal mit benennen. Und das Thema einzelne Länder und Modell, das ist ja genau das, was wir jetzt im Grunde mit dem Programm machen wollen. Wir wollen eben zielgerichtet das auf den Weg bringen. Wir wollen genau schauen, wo läuft es schon so, dass man sagt, das könnte ein Best-Practice-Beispiel sein. So könnten wir es auch umsetzen, damit es durchaus am Ende dort Niederschlag vor allen Dingen findet, wo vielleicht noch besondere Bedarfe auch herauszulesen sind.
Gibt es noch eine Nachfrage? Nein. Wunderbar. Dann sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unseren Gästen. Ich glaube, die Anerkennung und Wertschätzung ist von allen rübergekommen. Wir wünschen Ihnen eine sehr, sehr erfolgreiche Arbeit, also in wirklich mehrfacher Hinsicht. Und bleiben Sie so ausdauernd und begeistert auch natürlich für das Schwimmen. Wir stehen hinter Ihnen, wie Sie das so schön, glaube ich, auch gesehen haben. Vielen Dank. Damit darf ich Sie verabschieden. Ich schließe damit den Top 1 und komme zu Top 2. Das ist die Unterrichtung durch die Delegation der Bundesrepublik Deutschland in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Dritte Sitzungswoche 2025 der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 23. bis 27. Juni in Straßburg. Bundestagsdrucksache 21-2995. Auf Wiedersehen. Der federführende Ausschuss hat das mitberatende Votum angefordert. Die Obleute haben sich auf Kenntnisnahme ohne Debatte geeinigt. Ich glaube, das ist der Fall. Ich sehe auch keinen Widerspruch. Ich lege allen ans Herz, auch das, darauf haben wir uns verständigt, diese Drucksache doch einfach mal zu lesen. Sie ist nämlich wirklich sehr interessant. Und damit schließe ich aber auch schon wieder diesen Top 2 und kann zu Top 3 übergehen. Genau, Sie dürfen erst mal ganz in Ruhe rausgehen. Das ist nämlich aber auch schon der Punkt Verschiedenes. Gibt es Wortmeldungen zu Verschiedenes? Bitte schön, Herr Görke.
Thema der Olympics, und zwar die Ausrichtung der Sommerspiele 2033 war im November Gegenstand eines kurzen Austausches und die Bundesregierung hatte diesbezüglich gesagt, dass noch vor Ende des Jahres es entsprechende Gespräche geben wird mit dem Verantwortlichen. Und ich habe zumindest eine Information des Vizepräsidenten der Organisation, dass es diesbezüglich keine Gespräche zur Frage der Finanzierung gegeben hat. Und deshalb will ich einfach noch mal fragen, ist es der Sachstand Und gibt es einen anderen Sachstand?
Frau Dr. Kibbele, mögen Sie uns da antworten?
Ja. Ja, wir haben uns am 10. November mit dem Gehörlosen Sportverband getroffen und haben Ihnen auch mitgeteilt, auch in Abstimmung mit der Stadt München und dem Freistaat Bayern, dass wir einfach mit Blick auf die Situation des Verbandes glauben, dass er sich etwas übernimmt, wenn er die Deaflympics 2033 ausrichtet. Das haben wir ihm im November mitgeteilt und haben dann aber auch gemeinsam mit dem DOSB, die da auch sozusagen, ist ja auch ein Mitgliedsverband des DOSB, sehr interessiert sind an einer Weiterentwicklung des Verbandes, weil wir natürlich mitnichten den gehörlosen Sport irgendwie gering schätzen, sondern schauen, wie können wir, wir als Kanzleramt, als Sportförderer auch und gemeinsam mit dem DOSB, den Verband weiterentwickeln. Wir haben Sie am 18. Dezember eingeladen zu einem Gespräch, jetzt am 27. Januar. Das Fachreferat bei uns in der Abteilung ist im Kontakt auch mit Herrn Hafke und sowohl der Freistaat Bayern auch und der DOSB haben auch zugesagt, an dem Termin Ende Januar teilzunehmen. Und da wollen wir schauen, wie wir eben den Verband gut weiterentwickeln können, idealerweise.
Vielen Dank. Gibt es noch weiteres zu Verschiedenes? Das sehe ich nicht. Dann darf ich noch ankündigen, die nächste öffentliche Sitzung unseres Ausschusses findet am Mittwoch, den 28. Januar, wie üblich um 14.30 Uhr statt. Wir planen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Deutschen Behindertensportverband über den Stand der Vorbereitung der Olympischen und Paralympischen Winterspiele zu sprechen. Außerdem, die ja genau vor uns sind schon. Außerdem werden wir einen Antrag der Fraktionen CDU, CSU, SPD und Bündnis 90 Die Grünen zu einer möglichen Bewerbung Deutschlands um Olympische und Paralympische Sommerspiele und einen Antrag der Fraktion Die Linke zur Absicherung unserer Bundeskaderathletinnen und Athleten behandeln. Und damit schließe ich diese 15. Sitzung des Ausschusses für Sport und Ehrenamt. Wünsche noch einen arbeitsreichen Nachmittag.